Rundfunk, Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Musik. Redakteur am Mikrofon, Wolf Rentschke.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur zweiten Stunde dieser Sendung, in der wir uns gleich mit der Frage beschäftigen wollen, wohin sind die Deutschen in diesem Sommer verreist? Wir erörtern diese Frage mit dem Präsidenten des Deutschen Reisebüroverbandes, Otto Schneider. Dann soll uns die Lage der Deutschen in den Staaten der GUS, der ehemaligen Sowjetunion, interessieren, im Gespräch mit dem Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen Ausschusses der Russlanddeutschen, Hugo Wormsbecher. Und kurz vor sieben ein Gespräch mit Valentin Falin, dem ehemaligen Botschafter Moskaus in Bonn, zum Abzug der russischen Streitkräfte und zu der Frage, wie denn nun das neue Kapitel der deutsch-russischen Beziehungen aussehen könnte. Es war 6.12 Uhr, 12 Minuten nach 6. Damen und Herren, mag es ja geben, der in diesem Jahr noch keine Ferien gemacht hat und dies erst jetzt tut, im September, der ja auch ein angenehmer Reisemonat sein soll. Die meisten aber haben ihre Ferien, ihren Urlaub bereits hinter sich und zehren von der Erinnerung an weite Strände, blauen Himmel und Sonne oder hohe Berge. Wohin die Deutschen in diesem Jahr besonders gerne verreist sind, das soll eine der Fragen sein, über die ich jetzt in einen Gesprächspartner reden möchte, der es eigentlich wissen müsste. Es ist Otto Schneider, Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes. Guten Morgen, Herr Schneider.
Guten Morgen, Herr Rentschke.
Ist es auch in diesem Sommer, wenn es erlaubt ist, schon eine Bilanz zu ziehen, wieder Österreich gewesen? Waren es eher die ferneren, die ganz weiten Ziele?
Österreich ist zwar auch in diesem Jahr gut besucht gewesen von den Deutschen, aber es war nicht der Renner der Saison. Trotz der großen Zahlen deutscher Urlauber hat Spanien in diesem Jahr noch mehr vom deutschen Reiseboom profitiert. Dann in zweiter Linie kam Griechenland, aber auch Tunesien. Rund ums Mittelmeer waren die Reiseziele wieder gefragt. Die Türkei hat gewisse Einbußen hinnehmen müssen, auch Ägypten aus naheliegenden Gründen. Und vor allen Dingen haben wir auch starke Steigerungen erneut im Fernreiseverkehr.
Gibt es denn da Flecken, die bisher touristisch sozusagen noch nicht erschlossen waren und die jetzt hinzugekommen sind neu?
Gewisse neue Ziele haben sich weiter verstärkt. Das ist insbesondere die Dominikanische Republik, ein sehr preiswertes Reiseziel in der Karibik.
Hat sich eigentlich das Verhältnis Pauschalreise auf der einen, Individualreise auf der anderen Seite in diesem Sommer verschoben?
Es sieht so aus, darüber liegen noch keine klaren Zahlen vor. Während wir im Pauschalreiseverkehr Steigerungen die zwischen 10% und 20% liegen, wahrscheinlich bei den größeren Reiseveranstaltern näher bei den 20%, wissen wir von den typischen Zielen der Individualreisen, dass sie über weniger Zuspruch berichten. Also insbesondere das schon von Ihnen erwähnte Österreich, aber auch die Schweiz. Also die typischen Ziele für die Autofahrer auf Frankreich scheinen nicht in dem Maße zu boomen. Auch deutsche Reiseziele sind zwar gut besucht, aber diese enormen Steigerungsraten weisen sie nicht auf.
Apropos Pauschalreisen, wenn dieses Wort genannt wird, fällt nicht selten auch das Zusatzwort Beschwerden. Was lässt sich darüber in dieser Saison sagen?
Es scheint so zu sein, dass die Beschwerden nicht zugenommen haben, sondern im Gegenteil sogar prozentual abgenommen haben. Die absolute Zahl scheint einigermaßen konstant zu sein, wobei man sicherlich unterscheiden muss zwischen Briefen, die eine gewisse Unzufriedenheit ausdrücken, und echten Klagen. Und die Zahl der echten Klagen, die gerichtsanhängig werden, die ist ohnehin nicht groß.
Hat denn auch die Zahl der Anlässe für die echten Klagen abgenommen?
Na, die Anlässe sind eigentlich immer die gleichen. Die beruhen im Wesentlichen auf Unzulänglichkeiten im Zielgebiet.
Von welchen Erfahrungen können Sie denn berichten, die mit dem erweiterten Verbraucherschutz in diesem Zusammenhang gemacht werden konnten?
Die großen Reiseveranstalter und wohl auch die großen Reisebüroketten scheinen davon profitiert zu haben, dass es im Anfang dieses Jahres und im letzten Jahr doch spektakuläre Zusammenbrüche gegeben hat. Das wird sich sicher bis zum Ende dieses Jahres ändern, denn wir haben ja ein erweitertes deutsches Reiserecht. Und dieses schützt die Reisenden vor finanziellen Zusammenbrüchen der Reiseveranstalter. Also das Risiko, unter dem etliche im vergangenen Jahr gelitten haben, das wird es für das kommende Jahr nicht mehr geben.
Sind die Unternehmen seriöser geworden, wenn man das so salopp formulieren kann?
Nein, das kann man nicht unbedingt sagen. Leider muss ich das Ihnen antworten. Aber es gibt jetzt eine gesetzliche Vorschrift, die Kundengelder durch eine Versicherung oder eine Bankgarantie abzusichern. Und das ist eine gewisse Zugangskontrolle für dieses Gewerbe. Das wird dem Verbraucher zugutekommen.
Aber das Agieren sogenannter schwarzer Schafe, die es nur auf das schnelle Geld abgesehen haben, ist dadurch nicht ganz ausgeschlossen?
Nein, es ist nicht ganz ausgeschlossen. Also auch der Verbraucher muss irgendwie darauf achten, mit wem er sich denn einlässt und wem er sein Geld und seine Zeit anvertraut.
Wie erklären Sie sich eigentlich, dass Deutsche viel verreisen, trotz zunehmender Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher und finanzieller Probleme?
Die Pauschalreisen, über die wir ja speziell reden, sind keine Billigreisen. Die durchschnittlichen Ausgaben der Deutschen für diese Veranstalterreisen liegen über den Durchschnittsausgaben derjenigen, die ihre Reise selber zusammenstellen. Wenn wir also bei den Pauschalreisen eine Steigerung haben, dann betrifft das also die mittleren Einkommen und weniger die unteren Einkommensschichten. Das könnte eine Erklärung dafür sein, dass die Pauschalreise sich besser entwickelt als die Individualreise.
Das ist so etwas wie ein Automatismus, dass also geringer Verdienende eher die sogenannte Individualreise machen.
Naja, nehmen Sie große Familien an, dass wenn die sich ins Auto setzen und in den Bayerischen Wald fahren, dann geben sie tatsächlich erheblich weniger aus, als wenn sie sich ins Flugzeug setzen und nach Mallorca fahren.
Ja. Insgesamt aber lässt sich sagen, auch in diesem Jahr waren die Deutschen wieder Reiseweltmeister in diesem Sommer?
Also wir sind mit Sicherheit wieder an der Spitze der Weltliste.
Otto Schneider, der Präsident des Deutschen Reisebüroverbandes. Ich danke Ihnen für das Gespräch und auf Wiederhören.
Halb sieben, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Erstmals seit 1945 gedenken die Bundeswehr und die polnischen Streitkräfte heute gemeinsam des Kriegsausbruchs vor 55 Jahren. Bundeswehrgeneralinspekteur Naumann folgt einer Einladung des polnischen Generalstabschefs Wilecki. Sie wollen gemeinsam Kränze am Mahnmal auf der Westerplatte bei Danzig niederlegen und eine Patenschaftsvereinbarung unterzeichnen. In den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 hatte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein das Feuer auf die Festung eröffnet. Gleichzeitig drangen 54 Divisionen der Wehrmacht auf Befehl Adolf Hitlers konzentrisch auf die polnische Hauptstadt Warschau vor. Einen Tag nach der offiziellen Abschiedszeremonie in Berlin wird heute die letzte Einheit russischer Soldaten Deutschland verlassen. Der Oberkommandierende der Westgruppe, Generaloberst Bolakow, fliegt als letzter russischer Soldat am Mittag vom Flughafen Sperenberg bei Berlin ab. Dort wird feierlich die Fahne der Westgruppe eingeholt. Kurz vorher setzt sich vom Bahnhof Lichtenberg aus ein Zug mit Soldaten der 6. Motorschützenbrigade in Bewegung. Zur Verabschiedung erwartet werden Berlins regierender Bürgermeister Diebken und sein Moskauer Kollege Luschkow. Der russische Präsident Jelzin will am frühen Vormittag aus Berlin abreisen. Die CDU will... Bundeskanzler Kohl hat die Bevölkerung in Deutschland aufgerufen, am Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus aktiv mitzuwirken. In einem Grußwort zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah am 6. September schreibt Kohl, niemand dürfe teilnahmslos abseits stehen. Es sei nötig, sich die Lehren der deutschen Geschichte immer wieder zu vergegenwärtigen. In den kommenden Monaten gäbe es vielfach Gelegenheit zu Erinnerung und Gedenken an die Befreiung von der NS-Gewaltherrschaft vor 50 Jahren durch die Alliierten. Gedenktage seien aber auch Anlass, so der CDU-Vorsitzende, nach vorne zu blicken und sich der ethischen Maßstäbe für die Gestaltung der Zukunft bewusst zu werden. In New York wollen die USA und Kuba heute Gespräche über Einwanderungsfragen aufnehmen.
Deutschlandfunk, die Morgenandacht spricht Pfarrer Bert Gruber, Aachen.
Inzwischen 10 Minuten vor 7. Wir verlassen nun für immer deutsche Erde. Der Kriegsherd, der ist ja schon lange aus. In der Hoffnung, dass nun ewig Frieden wäre, rollen Panzer und Geschütze jetzt nach Haus. Das, meine Damen und Herren, sind die ersten vier Zeilen des Liedes, das gestern die 1200 russischen Soldaten bei ihrer feierlichen Verabschiedung in Berlin gesungen haben und dessen Refrain mit der Zeile beginnt, Deutschland, wir reichen dir die Hand. Eine Zeremonie am Ehrenmal der sowjetischen Soldaten in Berlin-Treptow, die Bundeskanzler Helmut Kohl an sein gemeinsames Totengedenken mit dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand 84 in Verdun erinnerte. Er und Jelzin, so sagte er, hätten die Vergangenheit nicht begraben, sondern sich ihr gestellt und einander geschworen, an der Zukunft zu bauen. Wie diese deutsch-russische oder russisch-deutsche Zukunft aussehen könnte, nach dem Abzug der Streitkräfte, darüber möchte ich jetzt mit Valentin Falin sprechen, der unter anderem einmal Botschafter der Sowjetunion in Bonn war und auch Berater Gorbatschows war. Guten Morgen, Herr Falin.
Guten Morgen.
War das denn nun gestern auch für Sie der Tag der endgültigen Versöhnung, wie es Boris Jelzin formuliert hat, oder hat die Versöhnung längst stattgefunden?
Ich glaube, das war der letzte Akt solcher Versöhnung, weil Versöhnung ist ein Prozess und braucht viel Zeit in Anspruch. Es war nicht nur ein Sieg, sondern eine Befreiung Deutschlands von einer Diktatur.
Eine bemerkenswerte Passage, und darauf weisen heute auch Kommentatoren hin, in der Rede Jelzins war ja, dass er das deutsche Volk insgesamt von der Kriegsschuld freigesprochen hat und die Verantwortung Hitler und den Nazis zuschreibt. Ist das eine Sicht, die auch die Ihre ist?
Ich glaube, wir brauchen nicht die Geschichte umzuschreiben, was gewesen war, ist gewesen. Und wir müssen darüber Gedanken machen, was in der Zukunft getan werden soll, damit die Völker von ihren Machthabern nicht manipulisiert werden können. Sonst, wenn die Lehre nicht aus der Geschichte ziehen, könnten wir neuen Gefahren ausgesetzt werden.
Ein neues Kapitel habe nun begonnen, haben gestern beide gesagt. Wie könnten denn nun aus Ihrer Sicht die nächsten konkreten Schritte dieser Zukunft aussehen?
Wir müssen einander nicht als potenzielle Feinde, egal welcher Schattierung, verstehen. Wir müssen uns immer und für alle Zeiten als Freunde, Partner, als gute Nachbarn verstehen und behandeln, ohne irgendwelche Abstriche. Und das sieht vor allem Vertrauen. Vertrauen im Misstrauen auch. Vertrauen, dass Misstrauen überwundbar ist und das hängt von beiden Seiten ab. Ich erinnere mich immer an Worte Emerson. Wenn Sie Freund brauchen, seien Sie bitte Freund.
Es hängt von beiden Seiten ab, sagen Sie, welche besondere Rolle, um die eine Seite mal zu nehmen, schreiben Sie da Deutschland zu?
Deutschland hat eine besondere Stelle in Europa. Dank Geografie, dank der Geschichte, dank ihrer Größe, dank auch der Fähigkeit, voranzudenken. Gewaltverzicht kam nach Europa in letzten Jahrzehnten mit Deutschland. Und Gewaltverzicht, das ist eine Route für alle. Eine Route in bessere Zukunft. Ein Abschied von der Vergangenheit, die gestern zum Teil verabschiedet wurde.
Valentin Falin, der ehemalige Botschafter der Sowjetunion in Bonn und auch Berater Gorbatschows. Ich danke Ihnen für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen, alles Gute.
6.59 Uhr inzwischen, eine Minute vor sieben.
Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Sieben Uhr, die Nachrichten, anschließend die Presseschau. Erstmals seit 1945 gedenken die Bundeswehr und die polnischen Streitkräfte heute gemeinsam des Kriegsausbruchs vor 55 Jahren. Bundeswehrgeneralinspekteur Naumann folgt einer Einladung des polnischen Generalstabschefs Wilecki. Sie wollen gemeinsam Kränze am Mahnmal auf der Westerplatte bei Danzig niederlegen und eine Patenschaftsvereinbarung unterzeichnen. In den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 hatte das deutsche Schlachtschiff Schleswig-Holstein das Feuer auf die Festung eröffnet. Gleichzeitig drangen 54 Divisionen der Wehrmacht auf Befehl Adolf Hitlers konzentrisch auf die polnische Hauptstadt Warschau vor. Einen Tag nach der offiziellen Abschiedszeremonie in Berlin wird heute die letzte Einheit russischer Soldaten deutschen Boden verlassen. Vom Bahnhof im sächsischen Lichtenberg aus setzt sich ein Zug mit Soldaten der 6. Motorschützenbrigade in Bewegung. Zur Verabschiedung werden Berlins regierender Bürgermeister Diebken und sein Moskauer Kollege Luschkow erwartet. Der Oberkommandierende der Westgruppe, Generaloberst Bolakow, fliegt vom Flughafen Sperenberg bei Berlin ab. Präsident Jelzin verlässt heute ebenfalls die deutsche Hauptstadt. Gestern Abend hatten Jelzin und Bundeskanzler Kohl bei einem Empfang in der russischen Botschaft noch einmal eine gemeinsame Zukunft in Frieden für beide Völker beschworen. Jelzin bezeichnete das gegenseitige Vertrauen als unschätzbares Kapital. Kohl bekräftigte, zwischen Deutschen und Russen, aber auch mit den anderen Nachbarn der Bundesrepublik, werde es nie wieder Krieg geben. In New York wollen die USA und Kuba heute Gespräche über Einwanderungsfragen aufnehmen.
Deutschlandradio Berlin. Aktuell. Deutschlandradio. Rundschau.
Am Mikrofon Michael Garwart um 12.06 Uhr. Einen schönen guten Tag. Gleich geht es um die Blockade gegen die bosnischen Serben. Und Sie bekommen Informationen über das Bamberger Treffen der Außenminister aus Deutschland, Frankreich und Polen. Deutschlandradio Berlin. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen war geschichtlich gesehen oftmals von Feindschaft und Vorurteilen, aber auch von bitteren Erfahrungen auf beiden Seiten geprägt. Immer wieder aber hat es auch Leute gegeben, die sich um Verständigung bemüht haben. Jetzt hat sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignaz Bubis, für einen Ausbau des deutsch-polnischen Jugendwerkes eingesetzt, um so mehr Verständnis füreinander zu erreichen. Um die weitere Heranführung Polens an die Europäische Union ging es heute auch in Bamberg. Dort sind die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens zusammengekommen. Rudolf Erhard berichtet.
Das Interesse der polnischen Medien an diesem Dreier-Außenministertreffen in Bamberg war überaus groß. Klar, für Polen geht es um viel. Der EU-Beitrittskandidat Polen gehört zwar noch zu den assoziierten Staaten aus Osteuropa, aber Polen wurde heute ganz bewusst nicht als Europa-Aspirant im Hinterzimmer behandelt, sondern von den Kerneuropäern Deutschland und Frankreich bevorzugt hervorgehoben. Polens Außenminister Olichowski hätte also Grund zum Strahlen gehabt, doch der populäre polnische Politiker, Kronprinz hinter Staatspräsident Wałęsa, blieb ernst. Außenminister Kinkel sprach ganz bewusst in Richtung Olichowski von der europäischen Familie und versprach, zusammen mit Frankreich Anwalt für den EU-Beitritt Polens zu spielen.
Deutschland und Frankreich sichern Polen zu, dass seine Vorstellungen und wichtigen Anregungen frühzeitig in die Beratungen der Europäischen Union eingebracht werden. Und wir wollen, dass dem Annäherungsprozess, dem Hineinführungsprozess, gerade auch Polens Struktur und Richtung durch Unterstützung bei der Angleichung an das Gemeinschaftsrecht gegeben wird.
Ein wichtiges Thema war heute auch die sicherheitspolitische Lage über die KSZE-Konferenz hinaus. Hier ging es vor allem um die Zusammenarbeit der Polizeibehörden in der Europol.
Um alles, was mit dem Nuklearschmuggel zusammenhängt, was uns im Augenblick in der Bundesrepublik ganz besonders beschäftigt, aber was eben auch in den anderen Ländern eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen gegensteuern auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Und Europol muss auch zur Bekämpfung dieser Delikte eingesetzt werden.
Polen soll auch mehr in die Infrastruktur Europas eingebaut werden, mit zusätzlichen Grenzübergängen, um die endlosen Lkw-Staus an den Grenzen abzubauen. Ziel ist auch die Bahnlinie Paris, Berlin, Warschau, München, Moskau als Ost-West-Achse. Heute gibt es in Polen eine erste gemeinsame Feldübung mit NATO-Truppen und Bundesaußenminister Kinkel sah Polen reif für einen alsbaldigen Beitritt in die NATO.
Frankreich und Deutschland und die übrigen Europäer sind daran interessiert, dass Polen möglichst bald Mitglied der NATO wird. Polen ist dieser vollen Mitgliedschaft bereits dadurch relativ nahe, dass es sozusagen im Vorzimmer des NATO-Kooperationsrates und jetzt auch natürlich im Vorzimmer der Partnerschaft für den Frieden Vereinbarung sich befindet.
Vorher muss natürlich der Beitritt Polens in die Europäische Union vollzogen werden. Wann das sein wird, konnten und wollten heute in Bamberg weder Kinkel noch sein französischer Kollege Juppé verraten. Aber beide betonten für Deutschland und Frankreich ganz offiziell die Hoffnung, dass Polen zu den ersten Beitrittsländern aus Osteuropa gehören werde.
Aus Bamberg ein Bericht von Rudolf Erhard, 12.44 Uhr.
Deutschlandradio, Berlin.